nun zu den Kollisionen selbst, auf die der Staat verweist in Artikel 2 Zusatz und vor denen er seine ganze oder gegen die er seine ganze Gewalt aufrichtet. Sie hängen daran, dass der Eigentümer ein exklusives Verfügungsrecht über sein Eigentum hat. Wie nimmt er das eigentlich wahr? Wie nimmt er dieses exklusive Verfügungsrecht eigentlich wahr, wo er doch selbst an den Waren kein stoffliches, kein gebrauchswertmäßiges Interesse hat? Er hat sie doch gar nicht produziert oder produzieren lassen oder in Besitz genommen, um sie selbst zu benutzen. Das ist doch gar nicht der Witz. Sprich, sein Interesse an der privaten Verfügung, die immer Ausschluss anderer von ihnen ist, besteht gar nicht im Nutzen, im Benutzen der konkreten Lebensmittel selbst. Das heißt, im Privateigentum, und das ist jetzt wichtig, ist die Trennung von Verfügung und stofflicher Nutzung, stofflicher Benutzung der Waren verankert. Wer über die Waren verfügt als sein Eigentümer, will sie für sich als Waren, will für sich gar nicht stofflich nutzen, und wer sie nutzen will, der Käufer also, verfügt nicht über sie als sein Eigentum. So beginnt die Kollision. Das ist der Ausgangspunkt aller konkreten Kollisionen. Das ist das Zentrum des Gegensatzes zwischen Privateigentümern. Und kein Staat sagt jetzt etwa zu dem Warenanbieter, der von dem Zeug Überfluss hat: Hab dich nicht so, du benutzt das Zeug doch gar nicht selbst, hast auch noch genug davon, rück es doch an die Bedürftigen raus. Kein Staat kommt auf die, im Gegenteil. Dafür sind dem Staat das Privateigentum und dessen gesellschaftliche Leistungen, auf die ich gleich zu sprechen komme, viel zu heilig. Aber machen wir an der Kollision weiter. Der Privateigentümer, der seine Waren nicht zum Selbstverbrauch bestimmt hat und dennoch erst einmal alle von ihnen ausschließt, kleiner Widerspruch, hat jedoch andererseits überhaupt nicht vor, aus dem Ausschluss anderer den Schluss zu ziehen, sie ihnen vorzuenthalten. Quatsch, er schlägt sie, treibt sie ja gerade, tut sie ja gerade auf den Markt. Er will sie ja gerade verkaufen. Der Akt, die Sachen auf den Markt zu tun, ist aber erstmal nichts anderes als: Hallo, ich habe ein ganz bestimmtes Interesse dran. Ich will sie nicht selbst gebrauchen, aber du kommst mit deinem Bedürfnis auch nicht dran. Denn im Privateigentum steckender Ausschluss ist ja auch gar nicht sein Zweck, wie ich gerade gesagt habe. Er sagt ja nicht: Kommt hier keiner ran, ich fresse das Zeug alleine. Der Ausschluss ist nichts anderes als sein Mittel. Wofür? Mittel wofür? Er will und soll von Staats wegen von diesen Waren einen anderen Gebrauch machen. Das heißt, er will seine ökonomische Macht über die Waren, diese private Verfügungsmacht, Ausschluss anderer, über die konkreten Gebrauchswerte in Geld verwandeln. Das weiß man. Das heißt, er will die konkrete Verfügungsmacht über seine Pullover, über sein Toilettenpapier, über seine Parfümartikel in allgemein gültige Zugriffsmacht, also in Geld verwandeln. Also in das verwandeln, womit man alles kaufen kann. Was die Verkörperung der Macht ist, über alles zu verfügen, wenn man es denn in der Hand hat. Das will er, das ist sein Interesse. Und unter diesem Interesse läuft nichts. Das heißt, mit diesem staatlichen Schutz des Privateigentums ist zugleich das staatliche Interesse nicht nur geschützt, sondern auf den Weg gebracht und quasi zum zwingenden Interesse des Privateigentums erklärt, aus Privateigentum Geld zu machen. Aus Privateigentum Geld zu machen. Und man weiß, wo dieses Interesse nicht bedient wird, da wird eben auch keine Ware herausgebracht. Also, aus Privateigentum Geld rausschlagen. Das ist staatlicherseits mit dieser Zuordnung des bestimmten Inhalts Privateigentum als Bedingung für die Lizenz der Freiheit geschützt. Privateigentum, und zwar jedes, egal wie es beschaffen ist. Ich komme gleich noch auf Unterschiede an Privateigentum. Soll als diese Geldquelle fungieren. Das Resultat, staatlicher formuliert, wenn alle erfolgreich als diese Geldquelle fungieren, heißt, weiß jeder, Wachstum als quantitativer Maßstab für Reichtum in Geldform. Mit der Verpflichtung des freigesetzten Willens aller Bürger aus Privateigentum als Mittel ihres Geldverdienens setzt er also alle Privateigentümer in Konkurrenz zueinander. Jeder darf als Privateigentümer seinen Interessen nachgehen. Und das heißt, er setzt sie als diese Privateigentümer mit der Lizenz zunächst einmal in einen unauflöslichen Gegensatz, der sofort und erneut nach Staatsgewalt ruft, damit er überhaupt geht. Wie sieht er aus? Machen wir mit dem Warenverkäufer weiter. Findet nun der Warenverkäufer jemanden, der sein Interesse aus Privateigentum Geld zu schlagen? Man muss einen Privateigentümer finden, der selbst über Geld verfügt. Geld als sein Privateigentum, für das natürlich derselbe Schutz des Staates gilt. Er darf sparen, er darf es anlegen, er darf es verbrennen, er darf die Wände damit tapezieren. Nur wenn der Privateigentümer an Waren diesen anderen Privateigentümer findet, geht es mit dem Warenaustausch, mit dem Freiheitsgebrauch zwischen Privateigentümern voran. Jetzt hat er den Käufer, den er will, jemanden, der Geld als Privateigentum nimmt. Und jetzt hat der Käufer, was er will bzw. haben muss, um an Gebrauchswerte, an die Waren heranzukommen. Damit stehen sich allerdings jetzt nicht mehr das Recht des Verkäufers, Ware gegen Geld zu tauschen, und wie eben noch in meiner Ableitung, das mittellose und damit unberechtigte Interesse des Bedürftigen gegenüber, sondern zwei gleichermaßen berechtigte Privateigentümer, also Recht des Privateigentümers Warenverkäufer gegen das Recht des Privateigentümers Käufer gegenüber. Zwei Privateigentümer respektieren sich als solche, weil sie mit Privateigentum in unterschiedlicher Gestalt voneinander was wollen. Der eine will die Ware des anderen jeweils haben. Der eine die stoffliche, der andere die Geldware. Nun zeigt sich allerdings, wenn Sie das realisieren, dass obwohl Sie voneinander was wollen, keineswegs Harmonie herrscht. Im Gegenteil. Jede Seite will und darf, das ist die staatliche Ermächtigung, aus ihrem Privateigentum den optimalen Nutzen herausholen. Jede Seite konkurriert also mit dem Gegenüber darum, wer mehr aus dem Tauschgeschäft für sich herausschlägt. Das ist der ganze Inhalt der damit in die Welt gesetzten Konkurrenz. Der eine will für seine Ware möglichst viel und gutes Geld, der andere aus seinem Geld möglichst viel und gute Ware. Das passt nicht zusammen. Die Art und Weise, wie sie sich jetzt als berechtigte Privateigentümer gegenüberstehen, passt nicht zusammen. Anders gesagt, jeder will zwar was vom anderen, aber er will es gerade so, dass sie nicht zusammenkommen. Dass sich das, was sie voneinander wollen, ausschließt. Man kann eben nicht zugleich eine Ware gegen viel Geld und für wenig Geld kaufen. Das ist absurd, das geht nicht. Das ist normal illustriert der absolute Gegensatz. Das ist der Witz, nochmal durchgeführt an den Kollisionen des Warentauschs. Deswegen ist übrigens der Wunsch, bei jedem Warenaustausch den anderen übers Ohr zu hauen, immer so mächtig. Wie geht der Staat damit um? Klar ist, so geht kein Tausch über die Bühne. Als berechtigte Privateigentümer, deren Nutzen freigesetzt ist und sich nur aufs Privateigentum bezieht, kommen sie nicht zueinander, obwohl sie voneinander was wollen. Das heißt, es ist sofort erneut die Staatsgewalt angerufen, Staatsgewalt nötig, damit das überhaupt geht. Dabei will der Staat in diesem Verhältnis zwischen diesen beiden Privateigentümern den Gegensatz ja auch nicht auflösen. Wollte er ihn auflösen, müsste er was machen? Müsste er das Privateigentum abschaffen. Er will auch keinen Ausgleich der Interessen herstellen. Geht gar nicht. Der Ausgleich der Interessen geht nicht, habe ich gerade eben vorgeführt. Sondern was will er? Er will nichts anderes als diesen eingerichteten Gegensatz für sich gängig machen. Für sich gängig machen. Das heißt, er will sicherstellen mit seiner Gewalt, dass die gesamte gesellschaftliche Produktion als Geldverdienen der Privateigentümer funktioniert. Ich kann auch gleich sagen, als Geldverdienen, bei dem es auf Geldvermehrung ankommt, läuft. Das Ganze nochmal von den Privateigentümern formuliert. Sie brauchen als Privateigentümer, wenn Sie als Privateigentümer Ihren Nutzen verfolgen wollen, brauchen Sie die Staatsgewalt. Weil das Verhältnis als Konkurrenz, also als gegensätzliches Interesse organisiert ist. Das ist schon verrückt. Das ist schon verrückt. Erst werden sie vom Staat in diese Verhältnisse gesetzt, wird das Privateigentum als unhintergehbare Bedingung der Lizenz zum freien Willen festgelegt. Und damit das überhaupt geht, brauchen sie jetzt dieselbe Staatsgewalt noch einmal, die ihnen dann den Umgang mit ihrem Privateigentum vorschreibt. Und ohne solche Vorschriften, in dem Verkehr, den ich gerade habe, zwischen Warenverkäufer und Warenverkäufer, sind es Verträge, in sehr vielen anderen ökonomischen Verhältnissen gleichermaßen, ohne solche Vorschriften, also staatliche Verträge, liefe nichts von dem, was der Staat erlaubt und was die Privateigentümer, die sich auf ihr Privateigentum einlassen wollen. Also, es bedarf eines Vertrages. Was ist Ihnen nun als Vertragspartner eigentlich erlaubt? Wie sieht der wechselseitig vorgeschriebene Respekt zwischen diesen beiden? Wie der Nutzen aussieht, wissen wir. Der eine will für wenig Geld viel Ware, der andere für seine Ware möglichst viel Geld. Wie sieht der Respekt, der im Vertrag rechtlich kodifiziert ist, nur eigentlich aus? Na, das weiß man. Das ist das, was ihr jeden Tag, was wir alle jeden Tag machen. Für bestimmte Waren darf der Verkäufer die im Preis bezeichnete Geldsumme verlangen und umgekehrt hat der Käufer bei der Entrichtung des Preises das Recht auf den adäquaten Gebrauchswert. Wenn das in Ordnung geht, ist auch der Tausch in Ordnung. Und der Staat ist es zufrieden. Der interessiert sich bei diesem Tausch übrigens weder dafür, welche Gegenleistung der Käufer erbringen musste, um an das Geld heranzukommen. Und es interessiert ihn genauso wenig, wie die Waren, die der Verkäufer auf den Markt schmeißt, eigentlich zustande gekommen sind. Was für Arbeit, Mühe, welches ökonomische Arbeitsverhältnis da eigentlich drinsteckt. Das interessiert ihn nicht. Ihn interessiert nur, dass sich zwei juristisch gleiche Personen, also freie Eigentümer ihrer jeweiligen Waren, das war ein Marx-Zitat, an den Vertrag gehalten. Das heißt, ihrem Willen den gemeinschaftlichen, vorgeschriebenen Rechtsausdruck gegeben haben. Natürlich ist damit der Gegensatz zwischen ihnen nicht weg, wenn sie sich an diesen Vertrag halten. Der Vertrag ist ja auch gar nicht die Erfüllung ihres jeweiligen Interesses. Da kann sich der Verkäufer schon mal über den Tisch gezogen fühlen, der Käufer sich schon mal über den Tisch gezogen fühlen, wenn der Gebrauchswert Mängel aufweist, den er vom Verkäufer erworben hat, oder wenn dieselbe Ware anderweitig für einen halben Preis zu haben ist. Und da kann der Verkäufer sauer werden, wenn der Käufer mal unterstellt, sein Verkauf auf Raten mit den Raten nicht regelmäßig rüberkommt. Der Gegensatz ist nicht weg, aber er darf sich im Vertrag erstmal nicht betätigen. Er kann sich nachher äußern. Und dafür, dass er sich nachher äußern kann, hat der Staat den Leuten schon wieder eine wunderbare Freiheit offeriert. Der Mensch darf sich hierzulande nämlich beschweren. Man darf seinen Ärger äußern. Das ist erlaubt. Die hochgelobte Meinungsfreiheit, die den hiesigen Laden so von der Diktatur unterscheiden soll, ist extra als Erlaubnis für die Beschwerden, die notwendigen Beschwerden, die aus dem staatlich geregelten Gegensatz herauskommen, eingerichtet. Offenkundig, sage ich mal, weiß also die demokratische Herrschaft, dass das System des Privateigentums dauerhaft Gründe für Beschwerden und Klagen der Privateigentümer liefert. Denen auf den Grund zu gehen, den Grund gar abzuschaffen, kommt nicht in Frage, habe ich gerade eben gesagt, diese Konkurrenzgesellschaft zwischen Privateigentümern abzuschaffen, die der Staat gerade will und schützt. Es verhält sich umgekehrt. Meinungsfreiheit heißt, der Mensch soll damit zufrieden sein, dass er seine Klagen äußern darf. Was will er doch mehr, wo es halt so viele Diktaturen auf der Welt gibt, in denen das nicht ist, nicht erlaubt ist. Kleinen Schritt noch weiter, sollte der unzufriedene Mensch dennoch nicht zufrieden sein damit, dass er seinen Ärger Luft gemacht hat. Luft machen durfte, genauer gesagt. Witterte zum Beispiel einer der beiden Seiten einen Vertragsbruch, dann eröffnet ihm das demokratische System glatt die nächste Freiheit. Die nächste Freiheit. Die besteht nicht darin, dass er sich etwa beim anderen, von dem er sich über den Tisch gezogen fühlt, schadlos halten darf. Nichts da. Sondern die Freiheit besteht darin, ihr ahnt es, dass der Privateigentümer die Rechtmäßigkeit nach staatlichen Maßstäben, die Rechtmäßigkeit des beiderseitigen Freiheitsgebrauchs im Tausch überprüfen lassen darf. Wie gesagt, nur die Rechtmäßigkeit. Dass das eine oder andere Interesse im Kontrakt unter die Räder gekommen ist, das mag sein, das ist aber nicht der Gegenstand der Überprüfung. Niemand geht zum Richter und sagt, über mein Interesse ist unter die Räder gekommen, sorgt dafür, dass es gilt. Jedermann geht zum Richter und muss sagen, das Recht ist unter die Räder gekommen, obwohl er natürlich im Hinterkopf immer denkt, damit, wenn der sich auf meine Seite schlägt, ist auch mein Interesse bedient. Dass man sich da schwer täuschen kann, weiß man. Zu entscheiden ist das Ganze durch Agenturen des Rechts, die also nichts anderes machen, als die Wahrnehmung der erlaubten Freiheit, in dem Fall im Tausch, daraufhin zu prüfen, inwieweit sie mit den vorgeschriebenen Formen des Respekts der Privateigentümer voreinander, untereinander übereinstimmen oder nicht. Damit ist klar, wie und warum von der Staatsgewalt in sein eigenes Produkt die Installierung dieses Verhältnisses von Privateigentümern mit lizenzierter Freiheit, das ist sein Produkt, interveniert wird per Rechtsgewalt. Der Vertrag bedient eben nicht beide Interessen, sondern sorgt nur dafür und soll auch nur dafür sorgen, dass der Tausch zustande kommt. Wer dabei gewinnt bei diesem Tausch oder verliert? Wer meint, dass er zu kurz gekommen ist? Das entscheidet sich allein über die Art des Privateigentums und nicht über die Regeln der rechtlichen Überprüfung dieses Verhältnisses. Erst einmal geht es dem Staat also allein darum, dass er erstens so auf diese Art und Weise das Geldverdienen der Privateigentümer in der Konkurrenz, also im Gegensatz der Interessen zueinander, dass das geht, dass das läuft. Dass das über die Konkurrenz des zugestandenen Geldverdienendürfens zustande kommt. Zweitens geht dem Staat dabei darum, dass dies als freie Konkurrenzanstrengung der Privateigentümer zustande kommt. Wer am billigsten verkauft, weiß man, am billigsten anbieten kann, verkauft am meisten. Wer am meisten Geld verdient, kauft am meisten, weiß man auch. Das heißt aber drittens wiederum für den Staat, dass der sein Interesse am wachsenden Geldreichtum der Gesellschaft, verknüpft, unbedingt verknüpft mit der Wahrnehmung des Interesses der Privateigentümer, aus ihrem jeweiligen Privateigentum per Konkurrenz optimal was für sich rauszustellen. Das ist der Trick an der ganzen Sache. Sein Interesse, das Geld verdienen soll in dieser Gesellschaft optimal laufen, verläuft über die freigesetzte Interesse auf der Grundlage des Privateigentums, dem eigenen Interesse nachzugehen. Hallo, ich darf mit meinem Privateigentum alles, was erlaubt ist, machen. Ich darf auf der Grundlage des Privateigentums meinen Nutzen verfolgen. Und darüber, da ist der Staat sich sicher, kommt das raus, was er will, eine Gesellschaft, in der ordentlich Geld verdient wird. Für diese Nutzung des Privateigentums als Mittel des eigenen Interesses brauchen die Privateigentümer die erlaubten Freiheiten, beziehungsweise die Freiheiten, sich und ihr Privateigentum als Konkurrenzmittel auch optimal zuzurichten. Ich will es nur mal, den letzten Gedanken nochmal eben methodisch formulieren, der ist nicht ganz einfach. Erinnert euch an den Ausgang. Da habe ich die Frage gestellt, wie geht der erlaubte, vorgeschriebene Freiheitsgebrauch? Ja, da dürfen Sie was. Und dann fangen Sie an, auf der Grundlage dieser erlaubten Freiheit, sich um Ihr Zeug zu kümmern. Mit der Verpflichtung auf die Konkurrenz als Privateigentümer, das ist der Inhalt des Willens, der jetzt kapitalistisch bestimmt ist, stellt sich heraus, dass die Privateigentümer beim Gebrauch, tatsächlich die eingerichteten Freiheiten als ihr Mittel brauchen. Jeder braucht also in der Verfolgung seines Interesses, sonst kommt nichts zustande ökonomisch, den Staat als Garanten des konkurrieren Könnens. Das ist übrigens die Grundlage für eine Fülle von Ideologien und Fehlschlüssen. Ich deute die bloß mal an. Zum Beispiel, die Verhältnisse, die da eingerichtet sind, in denen ihr euren Nutzen verfolgt, hängen ganz ab von der Art und Weise, wie ihr euch anstrengt. Die Ideologie der Leistungsgesellschaft hat hier ihr ökonomisches, staatsökonomisches Fundament. Jeder ist seines Glückes Schmied, verweist nichts anderes als auf der Grundlage des eingerichteten Verhältnisses, staatlich erlaubter Wille unter der Bedingung des Privateigentums, darf in der Tat jeder nach den Regeln des Privateigentums aus ihm sein Glück machen. Das sind bekannte Ideologien, es gibt noch einige mehr an der Leistungsideologie, übrigens vielleicht noch als Nachtrag und schon wieder als kleine Fußnote zur Fußnote. An der Leistungsideologie ist natürlich eine Sache wahr, sie ist nicht nur Ideologie, eine Sache ist wahr. In der Tat vermehrt sich über die Anstrengung aller Privateigentümer in den erlaubten Formen ihrer Konkurrenz der Reichtum der Gesellschaft. Der Reichtum der Gesellschaft. Das ist nicht identisch mit dem Reichtum aller konkurrierenden Privateigentümer. Wieso das nicht identisch ist, dem widmet sich mein letzter Teil.